Einen wunderschönen guten Abend zur Night Lounge. Ja, heute unser Thema ist Drogenlegalisierung und die Legalisierung des Konsumes oder des Besitzes, der Produktion und der Weitergabe von illegalen Drogen ist sicherlich ein kontrovers diskutiertes Thema in der Drogenpolitik. Der Debattenschwerpunkt liegt auf der Legalisierung sogenannter weicher Drogen wie bestimmter Cannabisprodukte, doch auch die Legalisierung sogenannter harter Drogen wird diskutiert. Die Debatte, die ist seit Jahrhunderten im Gange, oft wird sie ideologisch verhärtet und unsachlich bzw. polemisch geführt. Selbst Politiker wie der grünen Abgeordnete Hans-Christian Ströbele forderte vor einigen Jahren, gebt das Hanf frei. Wir wollen heute in der Night Lounge über die Legalisierung der sogenannten leichten Drogen sprechen. Und wie immer mache ich diese Sendung nicht alleine, sondern begrüße den verantwortlichen Redakteur dieser Sendung, Sebastian Scholl. Schönen guten Abend, Sebastian.
Schönen guten Abend, Dieter.
Drogenlegalisierung, unser Thema in der Night Lounge. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und am Telefon begrüße ich den Hanfaktivist Stefan Geier. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Geier, vor einiger Zeit titelten große deutsche Zeitungen, Kiffen macht dumm. Jetzt erlauben Sie mir die Frage, sind Sie noch zu retten?
Das bin ich mit Sicherheit. Die Studie hat nämlich, wenn dann überhaupt, nur nachgewiesen, was wir Hanfprofis schon immer sagen, wer zu viel zu früh kifft, wird dumm.
Haben Sie denn bei den Aufklärungsgesprächen mit den Menschen auch mit dem Klischeebild des dummen Kiffers zu leben? Denn das Klischee ist ja immer allgegenwärtig da, ne?
Das ist in der Bevölkerung meiner Meinung nach gar nicht mehr so verbreitet, dass der Cannabiskonsum ist einfach so ein normales Ding geworden. So wie andere Leute ein Feierabendbier trinken, gibt es halt 4 bis 8 Millionen Menschen in diesem Lande, die Cannabis konsumieren. Mhm. Und man wird von den wenigsten Nicht-Konsumenten deswegen noch schief angeguckt. Mhm. Da gibt es ganz andere Sachen, äußerliche Klischees, die dann den Konsumenten zugerechnet werden, sind da viel wirksamer als Vorurteilsmechanismus.
Mhm. Es gibt ja wenige Themen, die seit so langer Zeit Kontroversen hervorrufen, wie ja die Drogenpolitik und die Drogenlegalisierung. Gerade in den Medien wird dieses Jahr auch immer sehr viel diskutiert. War also dieser Artikel ein gutes Beispiel für den Umgang der Medien mit diesem Thema?
Er war kein gutes, aber dennoch ein typisches Beispiel. Die Studie ist von vielen Medienvertretern bewusst oder fahrlässig falsch verstanden worden, um der besseren Schlagzeile willen. Interessanterweise hat gerade gestern ein britischer Wissenschaftler seine Kritik an der Studie veröffentlicht und den Wissenschaftlern, die gesagt haben, Kiffen macht dumm, mit der Einschränkung, dass es nur sehr junge Konsumenten betrifft, wenn die zu viel konsumieren. Aber sogar diese Aussage ist eigentlich methodisch nicht abgesichert. Da ist eine Studie benutzt worden, die keiner so richtig kannte, zumindest keiner mit der nötigen wissenschaftlichen Expertise, um zu sagen, dass die tatsächlich nach entsprechenden Kriterien erarbeitet wurde. Insofern ist es typisch, dass die Medien den Hype benutzen und aber auch keine gute Berichterstattung, weil eigentlich wünschen wir uns ja von den Medien, dass wir die Möglichkeit erhalten, uns mit diesen Informationen selbst ein Urteil zu bilden.
Was ja sehr, auch in meinen Augen, ja völlig sehr kontrovers ist, ist der Konsum von Drogen. Der ist ja in Deutschland legal, der Besitz allerdings nicht. Also müssen ja die Besitzer von Gras hier in Deutschland mit Strafverfolgung rechnen und weltweit wird ja sogar vom Scheitern des Krieges gegen Drogen berichtet. Wie sehen Sie die Kriminalisierung des Ganzen?
Die Prohibition, also das Verbot berauschender Substanzen, ist ja historisch gesehen eine relativ neue Entwicklung. Man spricht jetzt seit ungefähr 40 Jahren vom Krieg gegen Drogen, ein Begriff, den der amerikanische Präsident Richard Nixon geprägt hat. Und die weit, weit überwiegende Mehrheit der Beteiligten an diesem Krieg hat erkannt, dass er gescheitert ist. In Deutschland sehen wir das jetzt noch nicht so extrem, obwohl wir auch hier Todesfälle aufgrund des Kriegs gegen Drogen zu beklagen haben, aber in anderen Ländern, insbesondere in Afghanistan, in Mexiko, in solchen Erzeuger- und Transitländern, ist das tatsächlich ein Krieg, der auf der Straße mit Waffengewalt geführt wird, wo Militäreinheiten gegen Paramilitärs kämpfen.
Wenn jetzt über das Thema Drogenlegalisierung gesprochen wird, dann spielt ja auch der oft von Ihnen benutzte Begriff Substanzfaschismus eine Rolle. Können Sie uns mal und unseren Hörern den Begriff und die Problematik, die dahinter steht, kurz erläutern?
Das ist natürlich eine Zuspitzung. Da geht es mir darum, dass es auch unter den Konsumenten heute illegalisierter Drogen gibt, Menschen gibt, die sagen, mein Rauschmittel der Wahl, mein Genussmittel ist das alleinig Richtige. Alle Menschen, die andere Genussmittel konsumieren, müssen irgendwie doof sein. Und gegen diese Art, die Ausgrenzung nur zu verlagern, auf eine andere Substanz zu gehen mit der Ausgrenzung, die habe ich dann irgendwann vor anderthalb Jahren mal in einem Blogpost als Substanzfaschismus gebrandmarkt. Wissenschaftlich gesprochen ist es eher ein Substantismus. Also das Bevorzugen einer bestimmten Substanz. Gerade das, was wir unserer Regierung da vorwerfen, dass Alkohol und Nikotin unzulässig bevorzugt werden, das machen Konsumenten von Cannabis oder von anderen illegalisierten Substanzen im Zweifel halt auch mit ihrer Droge. Dagegen wehre ich mich gerne auch öffentlich, weil ich halt hin will zu einer Drogenpolitik, die sich nicht auf die Substanz konzentriert, sondern auf das risikoarme oder risikoreiche Verhalten des Nutzers.
Für viele, die dem Thema Drogenlegalisierung, so heißt es richtig, kritisch gegenüberstehen, sind ja auch Streckmittel ein rotes Tuch. Und manche argumentieren ja hiermit sogar gegen diese Legalisierung. Wie sehen Sie die Entwicklung der letzten Jahre und was muss in diesem Bereich überhaupt getan werden?
Gerade Streckmittel ist ein sehr gutes Argument für eine Legalisierung, weil das ein Problem ist, das wir auf einem Legalmarkt praktisch nicht kennen. In Diskussionsveranstaltungen frage ich die Vertreter der Drogenverfolgung gerne, ob sie nach der Veranstaltung mit mir lieber einen Supermarkt-Wodka oder einen selbstgebrannten trinken wollen. Und in 99 von 100 Fällen erhalte ich dann auch die erwünschte Antwort, dass nämlich die Kontrolle über Lebensmittelrecht und Supermarkt für die Qualität von Rauschmitteln ein ganz wichtiger Faktor ist. Das gibt's bei illegalisierten Drogen nicht, bis hin zu solch dramatischen Entwicklungen, wie wir sie 2008 in Leipzig hatten, wo die Konsumenten des vergleichsweise risikoarmen Genussmittels Cannabis mit Blei vergiftet wurden. Aufgrund des Profitstrebens eines schwarzen Marktes und der mangelnden Möglichkeit für Konsumenten auf schwarzem Markt, die Qualität zu überprüfen, gefährliche Waren anzuzeigen und ähnliches. Wir haben ja auch im Bundestag die Abstimmung zum Drug-Checking gehabt, einen Antrag, den die Grünen eingebracht haben, um zu ermöglichen, dass Konsumenten illegalisierter Drogen zumindest erfahren, welche Substanzen haben sie denn da in ihren Pillen, Pülverchen und so weiter. Ja. Und das ist aber abgelehnt worden. Die Bundesregierung und sogar die SPD sieht darin leider eine Verharmlosung des Drogenkonsums im Allgemeinen. Das ist so, als würde man sagen, okay, wir schreiben jetzt auf die Schnapsflaschen nicht mehr drauf, wie viel Alkohol ist da drin, weil das ja den Alkohol verharmlosen würde.
Also gerade dieser Vergleich mit dem gepanschten Alkohol, den fand ich eigentlich sehr treffend. Fällt mir auch gerade, besonders hier in Köln fällt es mir gerade ein, dass wir sagen, gepanschtes Bier nennen wir alt. Ja, aber das ist ein Insider Richtung Düsseldorf. Wie sehe denn die Traumdrogenpolitik für Sie aus?
Wenn es nach mir ginge, wenn ich König von Deutschland wäre, dann würden sicherlich, vielleicht noch nicht ab morgen, aber spätestens in einem halben Jahr, alle bisher verbotenen Substanzen von Cannabis bis Heroin und von LSD bis Crystal Meth legal abgegeben. Das heißt, für vermutlich Erwachsene über 18 Jahre sollte es eine Möglichkeit geben, straffrei an das Zeug zu kommen. Am besten bin ich da mit dem Vorschlag der Grünen und den Drogenfachgeschäften am Liebäugeln. Es gibt sicherlich Substanzen, die kann man den Supermärkten überlassen, aber für die allermeisten Rauschmittel wünsche ich mir kompetente Händler, die dann auch wissen, wo kann ich denn mich hinwenden, wenn ich Probleme habe, was sind die Nebenwirkungen, was sind die Wirkdauern und so weiter. Ich möchte, dass der Händler von Drogen da auch Dosierhilfe sein kann, dass er Ansprechpartner bei Problemen sein kann etc. Das heißt, wir werden um eine Art von Fachgeschäft mit einer bestimmten Ausbildung für den, der es betreibt, nicht drumherum kommen. Mhm. Im Übrigen sollte der Anbau von Cannabis und Coca-Pflanzen und Ähnlichem für den eigenen Bedarf gestattet sein. Ja. Die Leute wissen sehr genau, was ihnen gut tut, in welchen Mengen. Und jemand, der sich die Mühe macht, seine Drogen selbst herzustellen, ist in der Regel auch so gut gebildet, dass er keine Betreuung durch Fachleute mehr braucht im Sinne von Substanzkunde.
Hm. Gut, jetzt bei Cannabis kann ich das jetzt noch nachvollziehen. Sie sagen eben unter anderem auch von Sprache von Heroin und Crystal Meth. Allerdings sagen ja die Zahlen, die man sieht mit den Abhängigen und den Süchtigen, zeigen da leider ein ganz, ganz anderes Bild. Von daher stellt sich mir jetzt direkt die Frage danach. Glauben Sie wirklich, dass die freie Abgabe von Heroin oder Crystal Meth wirklich so gut wäre? Also wie gesagt, bei Cannabis kann ich es noch nachvollziehen, aber bei den anderen beiden, da muss ich schon schlucken.
Die anderen Produkte waren ja auch mal legal. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, als sie legal waren, hatten wir einen Großteil der Probleme nicht sowohl als Gesellschaft als auch aus Konsumentensicht, weil die Kriminalisierung der Schwarzmarkt da den Konsumenten zusätzliche Risiken aufbürdet. Wir haben über die Qualitätskontrolle schon gesprochen, gerade bei risikoreicheren Substanzen, wie zum Beispiel Heroin, ist ja auch das Problem der unfreiwilligen Überdosierung ein ganz großes. Die meisten Drogentoten haben wir nicht etwa, wenn die Leute möglichst viel Streckmittel in das Heroin packen, sondern wenn nach einer Zeit großer Streckmittelbeimengungen dann auf einmal wieder eine gute Qualität zu kaufen ist, weil das auf den Heroinkügelchen, auf den kleinen Briefchen halt nicht draufsteht. Achtung, dieses Heroin ist doppelt so potent wie das von gestern. Und dann überdosieren sich die Konsumenten, ohne es zu wissen. Mhm. Und darüber hinaus ist es so, dass wir mit der Prohibition einen Schattenwirtschaft schaffen, einen Milliarden-Euro-Business, das uns allen aus der Hand gleitet. Die Mafia, die kriminellen Organisationen, die wir da mit Geld unterstützen, die werden das sicherlich nicht einsetzen, um Präventionsarbeit zu machen, Drogenerziehung an Schulen zu finanzieren oder ähnliches. Deshalb möchte ich lieber Steuereinnahmen und legale Abgabewege und dann die Mittel, die die Konsumenten durch ihren Konsum bereitstellen, dafür verwenden, dass es weniger Konsumenten gibt, die sich der Risiken nicht bewusst sind. Hm. Wer Heroin oder Crystal Meth oder ähnliches konsumieren will, der tut das auch heute. Aber der tut das heute in einem sehr risikoreichen Umfeld, gerade wo die Droge eigentlich einen risikobewussten und selbstbestimmten Umgang erfordert. Hm. Crystal Meth ist ein gutes Beispiel. Das ist ja Jahre, Jahrzehnte lang an Soldaten rausgegeben worden. Ja. Wenn das unter Laborbedingungen hergestellt wird, dann haben wir auch nicht die Auszehrungseffekte, die wir jetzt im Grenzgebiet zu Tschechien beobachten. Hm. Die Probleme, die von der Substanz vermeintlich ausgehen, sind in Wirklichkeit Probleme der falschen Drogenpolitik. Die Gesundheitsschäden und ähnliches, die entstehen dann nicht durch die Substanz selbst, sondern durch die Begleitumstände des Konsums. Das kann man auf dem legalen Markt quasi über Nacht für alle Konsumenten besser machen.
Ihre Forderungen sind ja sehr konkret. Ihr Fachwissen, das haben wir jetzt schon gemerkt, über dieses Thema ist ja auch sehr groß. Warum sehen wir Sie nicht bei einer der größeren Parteien auf Länder- oder möglicherweise sogar Bundesebene in der Politik, wo man ja am Hebel der Veränderungen säße? Wie zum Beispiel bei den Grünen unter anderem.
Da gibt es für mich zwei Probleme. Zum einen gibt es eine Reihe kleinerer Parteien, namentlich die Linken, die Grünen, die Piraten. In denen wäre mein Engagement im Prinzip unnötig. Da gibt es Menschen, die aktiv sind, die das nötige Fachwissen haben, die richtigen Fragen stellen und im Zweifel auch mal eine passende Antwort finden. Hm. Und in den großen Parteien, insbesondere in der SPD, die wir als Legalisierungsbewegung brauchen werden. Ohne eine der großen Volksparteien gibt es in Deutschland keine Gesetzesänderungen. Hm. Da ist der Bedarf relativ hoch, aber auch die Hemmschwelle der Partei relativ hoch. Hm. Wenn ich mich jetzt als öffentliche Person, die dafür bekannt ist, eine andere Drogenpolitik zu wollen, in der SPD-Ortsgruppe melde, dann haben die Angst.
Hm. Gut, das kann man nachvollziehen. Wie sehen Sie die Erfolge in Ihrer Arbeit und an welchen Parametern messen Sie diese?
Der wichtigste Erfolg der Arbeit, die ich und viele andere in Deutschland tun, ist, dass wir heute solche Gespräche ganz offen führen können. Ich kann mich als Rauschmittelkonsument outen, ohne dass ich deshalb meine Gesprächsmöglichkeiten verliere. Mhm. Das ging vor 10, 15 Jahren noch nicht so gut. Mhm. Und ich treffe da bei meinen Bemühungen um eine Diskussion auch immer wieder und immer stärker auf Menschen, die bereit sind, da außerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen nachzudenken. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr eine Reise durch die ganze Bundesrepublik gemacht und dabei 80 Orte an 100 Tagen besucht und dort Veranstaltungen gemacht. Ich habe bei diesen Terminen nur sehr, sehr selten jemanden getroffen, der gesagt hat, Cannabis, das sind doch alles Leute, die sich weißes Pulver in die Nase spritzen und dann Stromgitarre spielen. Die klassischen Kiffer-Klischees, die gibt es in der Bevölkerung nur noch selten. Und ich denke, dass ich und dass Veranstaltungen wie die Hanfparade oder ähnliches daran einen Anteil haben. Hm. Und dadurch, dass wir dann in der Bevölkerung Diskussionen ermöglichen, ermöglichen wir es auch Parteivertretern, darüber laut zu sprechen. Hm. Zum Beispiel Herrn Tempel, solch einen aktiven linken Vertreter hätte es vor 10 oder 12 Jahren nicht gegeben, weil die Partei das intern verhindert hätte. Hm.
Die Welt forscht, die Drogenpolitik bleibt seit vielen Jahren ähnlich, nicht zu sagen gleich. Sind die Politiker Ihrer Meinung nach dann zu langsam um dieses Thema?
Ich tue mich immer schwer damit, von Demokratien möglichst schnelle Reaktionen zu erwarten, weil die Langsamkeit einer Demokratie ja auch ein Ergebnis historischen Wachsens ist. Und es in vielen Momenten gut ist, dass Demokratien sich die Zeit nehmen, über wesentliche Änderungen der Gesetze erstmal in Ruhe nachzudenken. Dass dann nicht mit Hast entschieden wird, die Todesstrafe für Kinderschänder einzuführen, hat durchaus Vorteile. Dann muss man auf der anderen Seite aber in Kauf nehmen, dass Demokratie heißt, mit Menschen reden, Aufklärungsarbeit leisten und mit dem kleinen Bohrer das ganz große Brett zu bohren und dann halt die nötige Ausdauer mitzubringen. Ich bin mir sicher, dass man auch Marathonläufe erfolgreich abschließen kann. Deshalb ist es für mich nicht so entscheidend, wie lange der Weg ist. Wichtig ist, dass er in die richtige Richtung geht. Hm. Und das wird früher oder später sein. Die Frage ist nicht, ob wir legalisieren, sondern wann das passiert. Das historische Experiment Drogenverbote ist für alle, die es sehen wollen, sichtbar gescheitert. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und in anderen Ecken der Welt ist der Widerstand ja auch schon personal stärker und auch erfolgreicher. Hm. Nicht zuletzt in den US-Staaten Washington und Colorado, die ja jetzt eine weitgehende Legalisierung von bis zu 28 Gramm für Erwachsene auf den Weg gebracht haben. Da hat die Bevölkerung in einem Volksentscheid entschieden, wir wollen Cannabis legalisieren. Hm. Und die Legalisierer waren da zahlreicher als zum Beispiel die Obama-Wähler. Und trotzdem hat er die Mehrheit gekriegt. Das heißt, es haben auch sehr, sehr konservative Menschen für die Legalisierung gestimmt. Es haben auch Menschen für die Legalisierung gestimmt, die selbst noch keinerlei Konsumerfahrungen haben. Einfach, weil sie begriffen haben, dass das die bessere Politik wäre. Die würde Geld sparen, sie würde die Gesundheit der Konsumenten verbessern und ganz nebenbei eine der größten Gefahren für unsere demokratischen Staaten, nämlich die Schattenwirtschaft, bekämpfen.
Hm. Jetzt muss man aber auch sagen, schwere Drogenabhängige kosten dem Steuerzahler auch eine Menge Geld. Also
das tun sie ja heute auch.
Ja.
Also gerade bei den risikoreicheren Substanzen ist unsere Politik da ja auch schon ein Stück weiter. Hm. Wenn ich heroinabhängig bin, dann kann ich in Deutschland, noch nicht in allen Bundesländern, aber das Gesetz ist verabschiedet, theoretisch kann ich das in jedem Bundesland erreichen, Heroin als Echtstoff aus der Apotheke bekommen. Das heißt, der Staat finanziert über die Krankenkassen meine Betäubungsmittelabhängigkeit, weil festgestellt worden ist, dass das für den Konsumenten und die Gesellschaft am Ende günstiger ist. Hm. Wenn wir die Verelendung nicht finanzieren, sondern den Leuten ein Leben ermöglichen, dann ist das auf Dauer billiger als die Variante Bahnhofstoilette. Hm. Und Mit weniger risikoreichen Drogen sind wir da politisch noch nicht so weit. Da ist der Verelendungsdruck einfach nicht hoch genug. Wenn wir Cannabiskonsumenten auch regelmäßig in der Öffentlichkeit irgendwo rumliegen würden, dann hätten wir in dem Fall auch eine bessere Lobby. Wir sind einfach zu unauffällig.
Ja. Abschließend die Frage, viele Hörer werden jetzt sicherlich, sagen wir mal, ein Interesse auch haben, diesem Thema jetzt weiter nachzugehen. Wo bekommen diese Ihrer Meinung nach die besten und, was auch sehr wichtig ist, die neutralsten Informationen, um sich mal selbst ein Bild zu machen?
Also an dieser Stelle muss ich die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen loben. Die hat sich in den letzten 10-12 Jahren doch erheblich weiterentwickelt und macht jetzt gerade, was die Substanzkunde angeht, also das Wissen über Wirkungen, Nebenwirkungen, Gegenanzeigen und so weiter, eine sehr objektive Informationspolitik. Mhm. Was das Politische ringsherum angeht, da müssen sich Menschen, die ein Interesse haben, dann tatsächlich mal auf die großen Suchmaschinen verlassen und sich die Mühe machen, möglichst viele Informationen quer zu lesen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Professor Thomasius aus Hamburg dieses Gespräch geführt hätten, der hätte Ihnen ganz, ganz andere Antworten gegeben, aber mit einer ähnlichen Überzeugung. Insofern kommt man da als Außenstehender nicht drumherum, sich tatsächlich mehrere Meinungen anzuhören und dann das Gehirn zu benutzen und zu sagen, das kann ich nachvollziehen und das klingt dann doch eher nach Ideologie statt nach Logik.
Gut, da haben Sie voll und ganz recht, weil letztendlich kann jeder sich über Dinge informieren, sich selbst ein Urteil bilden, noch selbst entscheiden. Das tun wir bei vielen Dingen. Also kann es auch beim Thema Drogenlegalisierung sicherlich auch gemacht werden.
Anders funktioniert leider nicht, weil Demokratie lebt vom Mitmachen und das heißt sich bilden.
Richtig, da gebe ich Ihnen recht. Das war Stefan Geier. Er ist Hanfaktivist. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Ich denke, Sie werden ihn genießen, wenn ich es mal so sagen darf.
Zum Feierabend genieße ich dann noch ganz gerne.
Alles klar. Vielen, vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Klingt interessant. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Unseren Hörern ebenfalls einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zulauschen. Und nächste Woche wieder 18 Uhr die Night Lounge. Sebastian.
Guten Abend.
In diesem Sinne. Tschüss, Sebastian.
Tschüss.